bring you the real insights from science tech startups. Learn from experienced founders and experts how to build a successful startup. You are listening to the Working with Startups from Science podcast with your host, Bartosz Kaidas.
Und herzlich willkommen zu einem neuen Video-Podcast hier bei Working with Startups from Science. Ich freue mich wirklich sehr, hier, dass wir das neue Jahr auch wieder weiter mit coolen Folgen füllen können. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir hier, und sei der Dr. Felix Winterstein. Mit Felix verbinde ich eine gemeinsame Vergangenheit am Gründungszentrum Highest, denn er hat ein richtig cooles Startup gegründet, ein Software-Deep-Tech-Startup, und genau darüber sprechen wir heute. Und vor allem, wie wird man eigentlich CEO eines Software-Deep-Tech-Startups? Und das erwartet dich auf jeden Fall in dieser Folge. Wenn du hier live dabei bist und zuschaust, dann nutze die Kommentarfunktion. Das bedeutet, du kannst uns hier live schreiben. Das können wir hier sehen. Einfach unter dem Video, egal wo du dich befindest, auf LinkedIn, YouTube oder Instagram, kannst du schreiben. Und diese Kommentare, deine Fragen, Anmerkungen können wir hier live aufgreifen. Mach dir also keine Sorge, auch wenn wir thematisch weiterziehen und deine Frage vielleicht einfach noch da ist, schreib sie einfach mal rein und ich greife sie gerne von dir nochmal auf und wir fügen sie dann in den Stream ein. Also auf jeden Fall mitmachen, die Mittagspause jetzt noch genießen mit einem tollen, tollen Podcast hier bei Working with Startups from Science. Genug der langen Vorrede, holen wir Felix auf die Bühne. Welcome, Felix. Hi.
Hallo Bartosz, danke für die Einladung. Freut mich,
ja,
hier zu
schön
sein.
Dass du da bist. Ja, voll cool. Schön, dass du da bist. Ich habe ja schon eingangs erwähnt, wir haben ja auch eine gemeinsame Vergangenheit in Darmstadt. Und das ist eine total abgefahrene Geschichte, die wir so erlebt haben, beziehungsweise die du ja auch dann gegangen bist. Und vielleicht können wir auch damit starten. Wer bist du und was machst du?
Ja, ich bin Felix. Ich bin Gründer von Xelera Technologies, ein Softwareunternehmen in Darmstadt. Damals in den Anfängen gestartet über einen Exist-Forschungstransfer, wo du uns ja tatkräftig unterstützt hast. Und ja, das Unternehmen hat sich jetzt mittlerweile hier etabliert und wir sind nach wie vor glücklich und zufrieden in Darmstadt.
Wie viele Menschen arbeiten schon bei dir im Unternehmen?
Wir sind jetzt momentan 14 Leute und genau, schauen auch, dass wir dieses Jahr noch ein paar dazu nehmen werden. Und ja, genau, so sind wir unterwegs.
Ja, bevor wir gleich tiefer einsteigen mit einem kleinen Company-Pitch, ja, würde es mich natürlich auch interessieren, also du persönlich, wie bist du nach Darmstadt gekommen? Und ich meine, du hast promoviert. Wie viel Wissenschaft steckt denn eigentlich in deinem Produkt?
Ja, genau. Also ich bin im Prinzip nach Darmstadt damals gekommen. 2010 war das. Das war nach der Uni eine Stelle bei der ESA, bei der European Space Agency, die ich dann angetreten hatte. Und das war eigentlich, ich hatte vorher tatsächlich keinerlei Beziehungen zu Darmstadt und bin dann damals für diese Stelle hier hingekommen, war dort auch eine Weile und bin dann, nachdem ich eine Zeit lang Vollzeit eben bei der ESA gearbeitet hatte, dann...
Als was? Also was warst du da?
Es war als Ingenieur, genau. Also ich habe einen technischen Background. Das heißt, ich habe dort eine Ingenieursstelle gehabt und habe dort zweieinhalb Jahre, meine ich, Vollzeit gearbeitet und habe mich dann innerhalb dieser zwei Jahre damals entschieden, dass ich promovieren gehen möchte. Das war so ein bisschen, dass ich sagte, okay, ich will noch einmal tiefer einsteigen in die technische Materie. Also ich meine, die Arbeit bei der ESA war auch technisch, aber es ist sicherlich auch noch eine Komponente mit Projektmanagement dabei. Und dann hat mich doch irgendwo noch der wissenschaftliche Aspekt und der Sache auf den Grund zu gehen, soweit ergriffen, dass ich dann mich entschieden hatte, promovieren zu gehen. Und habe das dann auch getan, in Kooperation mit der ESA, tatsächlich in London, also in dem Fall nicht in Darmstadt, aber ich war nach wie vor halt hier schon auch privat so verwurzelt, dass ich dort in London dann eine Zeit war und dann auch den Rest der Promotion dann auch von hier aus gearbeitet habe, damals im Homeoffice quasi, beziehungsweise zeitweise auch noch eben in einem Büro bei der ESA. Und genau so bin ich eigentlich in Darmstadt, ja, geblieben. Und als es dann zum Ende der Promotion ging, dann war halt die Frage, was tun? Und da gab es eben verschiedene Möglichkeiten. Also es waren eigentlich drei Dinge. Das eine war natürlich in der Wissenschaft zu bleiben. Das war auf jeden Fall eine interessante Option für mich. Ich bin auch der Meinung, dass ich das wissenschaftliche Arbeiten eigentlich, dass mir das eigentlich ganz gut lag und dass mir das auch Spaß gemacht hat. Das war eine Option. Das andere war halt eben, ja, eine Stelle irgendwo im Konzern. Ich hatte da auch verschiedene Gespräche mit Intel und das war auch eine Option. Und das dritte war halt eben, die Gründung eines Unternehmens. Und was vielleicht so ein bisschen die wackeligste und steinigste und schwammigste Art war, aber letztendlich ist es ja das dann geworden.
Ja, genau. Das wollen wir ein bisschen erörtern, ja, genau. Wie es auch dazu kam, dass die wackeligste und trotzdem unsicherste vielleicht Option dann, dass es die geworden ist. Und vielleicht kannst du nochmal die Zuhörerinnen und Zuhörer abholen. Du sagst Ingenieur. Ich meine, du bist ja kein klassischer Baumaschinen-Ingenieur, sondern vielleicht kannst du uns da nochmal, also inhaltlich, was hast du studiert und worin hast du promoviert?
Genau. Also inhaltlich, also ganz formal, was ich studiert habe, ist nennt sich formal Elektrotechnik und Informationstechnik. Im Endeffekt stellt man sich da auch immer Maschinen vor oder Strommasten. Es ist allerdings ein sehr, sehr starker Bezug zur Informatik auch. Also der Übergang zu Computer Science ist eigentlich in dem Bereich schon fließend. Und ich war auch schon im Studium eigentlich immer mehr Richtung Daten. Also es war immer die Frage Daten oder Strom, wohin man sich so orientiert. Und ich war eigentlich eher so immer in der Richtung Daten. Das heißt, ich hatte schon sehr stark immer auf dem Bereich Informatik gearbeitet, hardware-nah, Softwareentwicklung, Chipentwicklung, so in den Bereichen. Und habe dann auch in der Promotion das weiter vertieft und bin dort tatsächlich auch noch dann viel weiter irgendwie in die Informatik gegangen, hatte eigentlich sehr viel Kooperation auch thematisch mit dem Department of Computing damals in London. Und da ging es halt im Prinzip Richtung, ja, Compiler, Entwicklung, Analysen für fortgeschrittene Compiler-Techniken, also wie man sozusagen ein Programm übersetzt, um auf einer bestimmten Hardware lauffähig zu sein, und wie man das eben gut macht in Bezug auf bestimmte Spezifizitäten, die diese Hardware mit sich bringt. Also wir haben dort eben im Prinzip so ein bisschen den Bereich Softwareentwicklung und Chipdesign verbunden. Es gibt da eben eine Technologie von Chips, die das macht, FPGAs nennen die sich, die halt quasi Programme übersetzen können in letztendlich Chip-Layouts und dort laufen können. Und der Compiler-Schritt, den fand ich damals sehr spannend, ist auch sehr spannend. Und da gibt's halt eine Menge Dinge und Analysen, die man dort machen kann, um sozusagen bessere Compiler zu bauen. Und damit habe ich mich beschäftigt. Und das war natürlich dann auch die Voraussetzung für das, was wir dann später dann auch im Rahmen der Firma angewendet haben.
Ja, vielleicht kann man das so ein bisschen verallgemeinern oder ja anders ausdrücken, weil ich versuch's mal, ja. Also im Prinzip geht's darum, dass man irgendwann festgestellt hat, man kann Chips bauen, die schneller sind, besser sind, wenn man eben das Design ändert, da eine bessere Software auch noch integriert, die dann einfach besser mitarbeiten. Ich glaube, man könnte das so ein bisschen auch vergleichen mit diesem, was Apple ja herausgebracht hat, mit diesen M1-Chips und sowas, was dann kam, die ja sowohl Software- und Hardware-seitig das eigentlich alles miteinander verbunden haben, ne?
Genau, das ist absolut vergleichbar. Also es geht quasi entlang der gleichen Linie. Also es ist schon so, dass wir heute, wenn wir an Software denken, dann ist das ja ein Programm, was auf einem Prozessor läuft. Also man kennt den Intel Pentium Prozessor oder was auch immer von früher noch, ne? Das waren immer so die Dinge. Also im Endeffekt geht's ja darum. Nur ist es so, dass man halt heute eine ganze Reihe an nicht mehr diesem Standardprozessor hat, sondern an viel spezialisierteren Prozessoren, die halt auch einfach die gestiegenen Anforderungen, die man hat, bedienen können. Also es macht nicht mehr zwangsläufig Sinn, alles irgendwo auf dem Standard-Server-Prozessor zu rechnen, weil es einfach zu rechenintensiv, zu viel Energie verbraucht und so weiter. Und in dem Zuge gibt's halt eine ganze Reihe an Chips, die entwickelt werden, um spezielle Aufgabenbereiche zu übernehmen. Also ganz prominent ist sicherlich gerade jetzt wieder KI. Das heißt, wir haben ChatGPT, diese Modelle, wenn die trainiert werden oder auch wenn ich die sozusagen benutze, dann stehen da im Hintergrund ja Zehntausende von Chips von Nvidia, die irgendwie zusammengeschaltet sind, die das Ganze rechnen. Das macht heute niemand mehr auf Standard-Servern. Und davon gibt's eben eine ganze Reihe auch andere Anwendungen, die halt das gleiche Phänomen zeigen.
Mhm. Ja. Und da hast du dich dann in deiner Promotion auf einen speziellen Chiptyp konzentriert, hast den untersucht. Und was mich natürlich interessiert, und das ist auch eine Frage, die auch viele andere interessiert, als du deine Promotion abgeschlossen hast und diese Erkenntnis irgendwo gewonnen hast, war dir da schon im Klaren, dass das ein wirtschaftliches Potenzial dahinter lag, hinter so einem Compiler, hinter diesem Thema? War dir das schon bewusst als Wissenschaftler?
Jein. Also ich glaube, es war sicherlich schon klar, dass da grundsätzlich mir war nicht klar, dass hinter irgendwie den speziellen Dingen, die ich mir ausgedacht habe in der Promotion und an denen ich gearbeitet habe, dass das irgendwo direkt in eine Kommerzialisierung münden kann. Das war mir zu dem Zeitpunkt nicht klar. Da habe ich auch nicht wirklich viel drüber nachgedacht. Also während der Promotion war ich eigentlich schon sehr stark in dieser technischen Materie und damit beschäftigt, halt die Probleme zu lösen, die ich mir vorgenommen hatte auf technischer Seite. Dass grundsätzlich dieses gesamte Umfeld, also jetzt nicht nur ich, sondern die gesamte Tätigkeit, in der die Leute da forschen in dem Bereich, dass das halt einen kommerziellen Bezug hat, schon. Und die spannende Frage ist ja eigentlich dann, wie verbindet man diese beiden Dinge? Also wie kommt das eine zum anderen? Und das war eigentlich auch das, was ich wahrscheinlich vorhin auch mit wackelig und holperig meinte. Ja, das war halt die offene Frage. Genau.
Nimm uns da mit. Also wie war das dann für dich?
Ja, also im Endeffekt war es so, dass ich, wie gesagt, also es war irgendwie schon klar, in dem Markt oder in dem Technologieumfeld gibt es auch eine Industrie, gibt es einen Markt, da gibt es große Hersteller und es gibt sozusagen ein Ökosystem. Und das heißt, es war schon irgendwie klar, dass dort innovative Ideen auch kommerzialisiert werden können und auch entsprechend honoriert werden können. Und das Ganze hat sich dann tatsächlich ironischerweise gerade zum Ende meiner Promotion auch intensiviert, als dass sich in dem Markt einiges bewegt hatte. Also damals gab es eigentlich zwei Hersteller von diesen Chip-Technologien, die haben sich so den Markt ungefähr aufgeteilt und dann ging damals Intel, also einer der Giganten sozusagen, her und hat einen von beiden gekauft. Und damit natürlich eine ganz neue Stoßrichtung vorgegeben, nach dem Motto, okay, wir bringen jetzt diese Technologie in die Cloud und in das Datencenter. Das war damals neu und das war so ein bisschen der große Aufbruch, den Intel dann losgetreten hatte mit der Akquisition. Und das ganze Thema war auf jeden Fall relativ heiß. Das ging dann so kurz danach gleich weiter, dass dann Amazon eingestiegen ist, Microsoft und alle haben sozusagen mit dieser Technologie begonnen zu arbeiten. Und genau in dem Zug war halt für uns oder stellte sich für mich die Frage, was tun? Und dann war es natürlich so, also das war das Erste. Das heißt, es gab sozusagen die Rahmenbedingungen, wo man denkt, oh, da tut sich gerade eine Menge hier im Markt und ich habe irgendwie jahrelang auf dieser Technologie gearbeitet und da kommt natürlich zwangsläufig der Gedanke, kann man nicht da irgendwo mit, ja, auch mal was versuchen. Das war das eine. Das andere war eigentlich, dass ich zu dem Zeitpunkt, ich hatte da früher nie so wirklich viel drüber nachgedacht, aber zu dem Zeitpunkt irgendwie in der Phase war, wo ich schon fasziniert war von Selbstständigkeit, von ein Unternehmen zu gründen. Also das war schon irgendwie was, also jetzt mal völlig unabhängig von dem, was man eigentlich dann tut, vom Thema her, sondern wirklich einfach von dieser Art und Weise, das hat mich irgendwie unglaublich gereizt in dem Moment. Und so kamen halt diese beiden Dinge zusammen, dass wir sagten, naja, wenn man sowas tun möchte, jetzt in dieser Technologie, in der wir arbeiten, dann ist jetzt der Zeitpunkt, ja, weil jetzt ist gerade das Wasser richtig heiß gekocht und die Erwartungen sind hoch und also wenn nicht jetzt, wann dann? Und ja, das kam so zusammen, genau. Und so ging es dann.
Ich meine, das ist ja richtig cool, weil ich meine, du warst ja schon bei der ESA, hast ja schon gearbeitet, du weißt ja, wie es war, sozusagen Geld zu verdienen, ja. Genau. Ist ja dann nochmal promoviert. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das eine schwere Entscheidung war, ja. Einfach zu sagen, okay, man hat sich an vielleicht gewissen Lebensstandard gewöhnt schon und dann zu sagen, okay, jetzt Unsicherheit, hallo, willkommen. Begrüß dich mit offenen Armen, ja. Das ist natürlich, glaube ich, auch eine schwierige Entscheidung gewesen. Und was sagst du, was war so der stärkere Antrieb? War es das Wissen, dass der Markt jetzt heiß ist, so wie du es gesagt hast, war es die Anziehungskraft der Selbstständigkeit oder was war sozusagen vielleicht ja das Quäntchen, das es ausgelöst hat, zu sagen, so, jetzt probiere ich's.
Ja, also es waren also diese beiden Sachen sind sicherlich die Motivatoren dafür. Allerdings ist es natürlich schon so, dass ich zu der Zeit mir da natürlich schon irgendwie ernsthaft überlegen musste, wie funktioniert das, ja, und auch privat zu dem Zeitpunkt waren dann auch schon familiäre Verpflichtungen da, also mein Sohn war damals auch schon geboren und das ist dann schon eine Phase, wo man dann sagt, ich schmeiß mich jetzt nicht mehr auf jedes Abenteuer, sondern ich muss halt irgendwie schauen, dass das auch, dass ich da zumindest eine Zeit lang irgendwie einigermaßen weiß, wo es hingeht und wie Geld auf mein Bankkonto kommt. Was vielleicht, also diese beiden Dinge, die du angesprochen hast, sind sicherlich das, wo man sagt, okay, das ist sozusagen das, was mich hier reizt und was mich dann der dritte Teil, der mich dann letztendlich dazu bewogen hat, ist, dass ich das richtige Umfeld hatte, glaube ich. Also ich hatte zusammen einer der Mitgründer von Xelera ist ja der Andreas Wadi, der auch mein Kollege am Imperial College London war zu der Zeit. Und ich hatte, wir hatten da vorher nie so wirklich drüber geredet, aber wir waren in diesem Meeting, es gab immer montags das Meeting mit der Arbeitsgruppe, wo wir immer zugeschaltet waren. Und dann schrieb er mich irgendwie während des Meetings an und sagte, hast du gleich nochmal 10 Minuten Zeit. Und ich weiß nicht warum, aber ich hatte irgendwie im Gefühl, dass ich wusste, wonach er mich fragt. Weil er war auch in einer ähnlichen Phase so, der war dort Postdoc und war da eine Weile gewesen und das ist auch so die Zeit, wo man denkt, na, was mache ich jetzt? Und irgendwie habe ich gewusst, wonach er mich fragt. Und genau so kam es dann auch. Er sagte dann, ja, hast du schon mal drüber nachgedacht, das war vielleicht hier das, was wir hier so machen, in Form eines Startups irgendwie mal aufziehen. Und ja, das war im Prinzip so der Punkt. Und dann ging es eigentlich danach direkt weiter. Dann bin ich nach dem Meeting dann raus und hatte dann an dem Tag nochmal mit meiner Partnerin gesprochen und sagte, hier, guck mal, ich habe gerade hier mit dem Andrea das und das besprochen, was hältst du denn davon? Und dann sagte sie, ja, ist klar. Und und damit war eigentlich der Drops gelutscht, also da war der Stein gefallen, ja, und ab da war eigentlich stand der Plan, ja, das hat sich tatsächlich so innerhalb eines Tages dann irgendwie rauskristallisiert.
Ja, sehr gut, sehr cool. Ich glaube, das ist ein großer Punkt, vor dem viele WissenschaftlerInnen ja auch stehen oder auch haben, dass sie sagen, okay, jetzt habe ich jetzt geforscht, x Jahre und, ne, was soll ich denn jetzt machen? Also vielleicht Postdoc oder so, die eigene Karriere, Wissenschaft, also in der akademischen Welt zu bleiben, ist vielleicht doch nicht so, ja. Was macht man dann sozusagen? Und dann diese Strömungen da so aufzugreifen. Also ich finde das immer total cool, wenn das so wirklich aus der Praxis von realen Menschen dann auch geteilt wird. Deshalb vielen Dank dafür, Sharon. Und ich kürze das mal ein bisschen ab. Ich meine, wir haben uns dann kennengelernt auch, weil es dann um Förderung ging, weil das Thema natürlich super innovativ war. Zu dem damaligen Zeitpunkt ist es ja heute immer noch. Aber damals war es ja sozusagen, konnte ja noch keiner ahnen, was sich dann jetzt noch entwickelt hat in den letzten Jahren, für abgefahrene Sachen. Und, und das war natürlich total, ja, cutting edge dann, Technologies, was du da gemacht hast. Und wenn wir jetzt sozusagen rübergehen, du hattest eine Exist, Forschungstransferförderung bekommen. Wie war es dann so in diesem Zeitraum, wenn man jetzt übergehen zur Gründung des Unternehmens auch, ja, wo ja auch diese öffentlichen Mittel sehr hilfreich waren. Wie war es für dich so in die Rolle als CEO reinzukommen? Weil wir haben ja jetzt gehört, du bist im Prinzip aus der Wissenschaft direkt so ein bisschen in diese unternehmerische Rolle auch rein. Und wie habt ihr das als Team gemeistert?
Ja, das war sicherlich, da habe ich eine Menge gelernt. Also ich lerne eigentlich immer noch. Klar, also das war schon so, dass da mein Background irgendwie nicht unbedingt mich darauf vorbereitet hat, das stimmt schon, ja. Also es war so ein bisschen überhaupt erstmal wie die Entscheidung überhaupt, wer übernimmt eigentlich diese Rolle des CEO. Das hatte sich dann damals in unserem Gründerteam schon ja so rauskristallisiert, als dass ja im Prinzip ich schon so derjenige gewesen war, der ja die Leute auch zusammengestellt hatte. Also wir sind insgesamt 4 Gründer und hatte dann eben mit weiteren Leuten gesprochen und der eine kam ja auch über die Vernetzung mit dir und letztendlich war ich schon so ein bisschen so das Bindeglied zwischen diesen verschiedenen Leuten, die sich ja vorher auch nicht kannten und da war dann schon intern irgendwo ja, da gab es eigentlich auch keine große Diskussion, dass ich diese Rolle übernehme, was sicherlich für mich dann in dem Moment, also innerhalb dieser Exist-Zeit, in der dann auch das Unternehmen gegründet wurde, hat das Ganze ja noch so einen sehr starken Projektcharakter, also auch die Interaktion mit dem Fördergeber ist ja noch sehr stark irgendwie so auf so einem ja Projektreporting und so weiter formalisiert. Aber dann natürlich geht es dann darum, das Unternehmen wird gegründet, dann ja gibt es Verantwortlichkeiten und dann halt geht es halt natürlich auch sehr schnell los mit den nicht technischen Dingen. Das heißt, einmal natürlich die administrativen, das ist jetzt, habe ich jetzt nie als so wirklich große Hürde oder so wahrgenommen, sondern das hat sich irgendwie alles relativ mehr oder weniger von selbst ergeben dann. Aber halt natürlich diese Sache wie die Kundenansprache, das Marketing, ja, all diese Dinge, die halt, in die ich dann halt so reingewachsen bin und natürlich auch dann von dem Andreas Dufner da auch viele Unterstützung hatte in der Form, der ja eher aus diesem Background kam. Und ja, das war schon irgendwie eine Zeit, wo ich sehr viel gelernt habe und wo ich eigentlich immer noch dran bin.
Jetzt sozusagen mit Erfahrung von heute, welche Tipps würdest du deinem früheren Ich geben? gerade jetzt, wenn es um diese Themen ging.
Ja, also wahrscheinlich ist es jetzt keine große Überraschung, aber irgendwie ist es doch immer was, in die man immer wieder reintippt. Es ist sicherlich so, dass man als Gründer mit einem starken Technologie-Background sehr stark in der Technologie verankert ist. Und das drückt sich aus in der Art der Kommunikation, in der Art des Auftretens. Und das ist ein Punkt. Retrospektive würde ich sagen, wenn ich von heute zurückschaue, hätte man oder kann man da auch schneller, man muss schon aus dieser Rolle rauskommen, man muss irgendwie mehr, man muss weiter denken, dass man den Benefit, den man vielleicht beim Geschäftspartner oder beim Kunden generieren kann, besser, dass man sozusagen vielleicht da anfängt zu denken und da anfängt zu reden und nicht andersrum. Mhm. Nicht irgendwo an die Vorzüge der Technologie damit beginnt und das dann letztendlich in einen Kundennutzen irgendwie umwandelt. Und ich glaube, so diese Art, also das, wie gesagt, das schlägt sich nieder auf die Kommunikation, auf die Art zu reden, auf die Art, wie man letztendlich auch über das Produkt denkt, ja, also wie man zum Beispiel Entwicklungspläne und so weiter aufsetzt. Ich glaube, diese Umkehr, das ist ja eigentlich genau das. Also man muss eigentlich hergehen, oder zumindest ich habe für mich beschlossen, der beste Weg wäre eigentlich gewesen, man legt diese Technologierolle, wo man aus der Forschung kommt und man immer sozusagen von der Technologie heraus guckt, okay, was kann sozusagen nach oben passieren? Man muss es eigentlich umdrehen. Und ich glaube, das wäre ein Tipp an mich selbst, das vielleicht früher oder schneller zu verstehen und umzusetzen.
Mhm. Ja, super, vielen Dank. Also ich glaube, da kann man auf jeden Fall einiges auch für sich selber mitnehmen. Wir haben jetzt über dich und deine Motivation gesprochen, wie alles losging, auch sozusagen, dass du mit der Förderung Exist Forschungstransfer gestartet bist, auch wirklich projektbasiert. Und jetzt sind wir natürlich ganz scharf und heiß drauf zu wissen, was macht denn jetzt genau dein Unternehmen? Und dazu würden wir also ein bisschen das Pitch Deck durchgehen, was man natürlich nur mündlich hier machen und das nicht zeigen, aber so ein bisschen auch, ja, was für ein Problem löst ihr denn eigentlich heutzutage mit eurer Technologie?
Ja, also mal ganz pauschal gesprochen, wir beschleunigen Softwareanwendungen im Datencenter und in der Cloud. Was heißt das? Also, was ist die Cloud eigentlich? Also, wenn man das jetzt mal wirklich ganz simpel auf die Hardware runterbricht, sind es letztendlich viele Rechner, viele Server, die in Hallen stehen, die sich irgendwo übers Land verteilen. Und auf dieser Hardware, auf dieser Infrastruktur läuft eine ganze Menge. Also es ist wirklich eine starke Simplifizierung. Da ist eine ganze Menge Tech-Stack, der da noch oben drauf sitzt. Aber im Endeffekt sind es viele Rechner, die zusammengeschaltet sind und die Softwareanwendungen ausführen. Was sind das für Softwareanwendungen? Stell dir vor, du schaust Netflix, dann ist das letztendlich ein cloud-basierter Dienst, den du da wahrnimmst, ein Streaming-Dienst und wenn du dir einen Film anschaust, dann läuft auf irgendeinem Server eine Software, die diesen Film auf dein Gerät streamt. Und das zum Beispiel ist schon wieder der Punkt, damit das auch funktioniert, wird dieses Video erstmal komprimiert und bevor es irgendwie an dich übers Internet rausgeschickt wird. Und zum Beispiel diese Komprimierung ist ein Prozess, der sehr, sehr rechenintensiv sein kann, ja, wo man sehr, sehr viel Leistung diesem Server abverlangt. Und jetzt bist natürlich du nicht der Einzige, der Netflix schaut. Das heißt, wir reden hier über Zehntausende, Hunderttausende von Servern, die im Prinzip das Gleiche tun und quasi Rechenoperationen durchführen. Und das ist halt, dieser Rechenaufwand, der steigt ja auch. Das heißt, mehr Nutzer, es gibt aufwendigere Komprimierungsverfahren und so weiter. Und das auszulagern, eben halt von diesem eigentlichen Server runterzunehmen und auf solche spezialisierten Chips, die man quasi entwickelt und die dann speziell programmiert werden, um halt zum Beispiel genau so eine rechenintensive Aufgabe zu übernehmen und damit halt einfach Kosten einzusparen. Also Kosten in Form von Anzahl von Servern, in Form von Energiekosten, ja, all diese Dinge, diese Sachen effizienter zu machen. Dafür gibt es diese Chips und wir sind diejenigen, die Software für solche Chips entwickeln. Jetzt ist es so, wir arbeiten jetzt nicht mit Netflix, das wäre schön, aber wir konzentrieren uns auf andere Bereiche. Das heißt, das eine ist Netzwerk oder Cybersecurity. Wenn ich Cloud-Standorte miteinander verbinde und so weiter, müssen die Daten verschlüsselt sein. Und Verschlüsselung ist eben auch wieder so eine Aufgabe, die sehr, sehr rechenintensiv ist und die auch immer rechenintensiver wird, je schneller unsere Internetverbindungen werden und unsere Netzwerkverbindung. Also der Bedarf an Geschwindigkeit steigt quasi exponentiell momentan. Nur halt der Server, der diese Sachen rechnet, wird ja nicht exponentiell schneller, sondern muss halt an irgendeinem Punkt dann halt diese Sachen auslagern aus der Chip-Technologie. Also das ist das eine. Und der andere Bereich, den wir bearbeiten, ist KI, Machine Learning. Also wir haben im Prinzip ein Software-Flavor, der wiederum genau wieder diese Chips benutzt, um halt die Anwendung von Machine Learning Modellen auf Daten zu beschleunigen. Das ist spezialisiert in einem bestimmten Bereich, wo wir das für Kunden haben, die sehr, sehr kurze Antwortzeiten. Also wenn die eine Frage an das Machine Learning Modell stellen, muss das halt innerhalb einer Mikrosekunde oder schneller da sein. Okay. Und das ist eben das, was wir leisten dann. Genau.
Okay, das heißt, ihr schreibt Software für bestehende Chips.
Genau.
Und wie kann man sich das vorstellen? Also ist jeder Chip kann beschleunigt werden oder gibt es spezielle Chips?
Ja, also es gibt eine Palette von Chips, die nicht jeder Chip. Es gibt auch Chips, die sind sozusagen fest verdrahtet, die werden eigentlich nicht mehr wirklich programmiert. Die sind dann halt für eine bestimmte Aufgabe entwickelt, also gehen dann irgendwie in die Halbleiterfabrik und dann kommen sie raus und dann die sind sehr effizient, aber die können halt nur eine Sache. Es gibt dann darüber hinaus eben eine Reihe von Chips, die sind programmierbar auf die eine oder andere Art. Unter anderem diese angesprochenen FPGAs und wir arbeiten mittlerweile aber auch mit anderen Herstellern und anderen Technologien. Und die sind eben nach wie vor programmierbar, nur halt die Programmierung ist mitunter sehr speziell. Also es ist halt schon so, dass man nicht, es ist nicht irgendwo das klassische Programmiermodell und das klassische Programmieren, was man dafür benutzt, um jetzt zum Beispiel ein FPGA zu programmieren. Sehr speziell und das machen wir letztendlich. Da gibt es auch dann nicht mehr so viele Leute, die da die Expertise haben, um das selber zu machen.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Also ich höre raus, die Lösung ist sozusagen eure Software. Und was ist das Besondere an eurer Software? Also was zeichnet die aus?
Ja, genau. Also der Hauptbenefit ist im Prinzip, dass wir im Prinzip Performance liefern. Also wir liefern halt einfach die Geschwindigkeit, die nötig ist. Und ja, wie gerade angesprochen, also es ist eigentlich schon so, dass man erreicht diese Geschwindigkeit eben mit spezialisierten Chips. Nur die Art und Weise, wie man diese Chips programmiert, ist teilweise so spezialisiert, dass es halt die Anzahl an Unternehmen, die das machen, nicht allzu viele sind. Also es gibt ich sage jetzt nicht eine Handvoll, aber es gibt nicht allzu viele. Also im Endeffekt das Know-how, das Tooling und natürlich auch der bis jetzt entstandene Software-Stack, um das zu tun, ist im Prinzip das, was wir liefern, was halt standardmäßig nicht jeder hat. Genau.
Wir haben hier so schon als Ziel oder als Kunden haben wir schon Data Center und so gehört. Oder als Streaming-Anbieter. Gibt's denn noch weitere Kundengruppen, für die das interessant ist? Ich meine, grundsätzlich Performance-Steigerung hat, glaube ich, jeder Interesse. Aber ist das so jetzt KI das Thema jetzt für euch?
Jein, also wir haben im Prinzip Kundengruppen, die Wir haben eigentlich zwei Arten von Kundengruppen. Also das eine ist, wir arbeiten jetzt gar nicht unbedingt mit dem Datencenter an sich zusammen, sondern wir arbeiten eher mit Leuten zusammen, die diese Infrastruktur nutzen oder teilweise auch mit Leuten, die selber Software auf Datencenter und Cloud-Infrastrukturen anbieten. Also das ist sozusagen ein Kunde, gerade im Bereich Cybersicherheit arbeiten wir eben mit Firmen zusammen, die Cybersecurity-Lösungen verkaufen, betreiben oder halt letztendlich Services darum bauen. Also mit denen arbeiten wir zusammen. Das ist sozusagen eine Kundengruppe, die integrieren in der Regel unsere Software in ihr Produkt oder in ihre Infrastruktur und kaufen die dann letztendlich von uns. Also kaufen die Softwarelizenz. Also das ist die eine. Die andere ist, das ist eher in diesem Bereich Cybersecurity, in dem anderen Bereich Machine Learning ist, gibt es Überlappung mit Cybersecurity, aber der weitaus größere Bereich bei uns ist tatsächlich im Finanzbereich. Also wir haben dort viele Kunden, die im Finanzbereich, Finanztransaktionen unterwegs sind, und die sind eher schon Endnutzer. Also die betreiben sozusagen eigene Systeme, um bestimmte Finanztransaktionen abzuwickeln und so weiter. Und die integrieren letztendlich auch unsere Software. Und da ist das Thema KI, also sicherlich, das ist sozusagen ein Thema. Das andere Thema, wo KI momentan sehr stark reinkommt bei uns, ist dieses Thema Netzwerksicherheit, kann man eben auch ein bisschen höher aufsetzen, dass man sagt, Netzwerk, aber nicht nur Sicherheit, sondern eben andere Funktionen im Netzwerk, die man mit Hilfe dieser Technologie beschleunigen will. Und das wird insbesondere da relevant, wo man anfängt, diese gigantischen Infrastrukturen zu bauen, wie ich vorhin erwähnte, ChatGPT auf Hunderten von Tausenden von GPUs trainiert. Die sind alle in irgendeiner Form miteinander vernetzt, und die Netzwerktechnologie ist sicherlich kein Standard-Netzwerk, wie man es vor 10 Jahren gebaut hat oder vor 5 Jahren, sondern das sind ganz andere Anforderungen und ganz andere Challenges, und die zu lösen ist sozusagen für uns Bereich, der jetzt gerade sehr stark aufkommt.
Ja. Wie sieht denn euer Geschäftsmodell aus? Also wie verdient ihr Geld?
Genau, also wir sind klassisch Softwareunternehmen, das heißt, wir verkaufen letztendlich Softwarelizenzen. Das ist der Hauptpunkt. Das Ganze strukturiert sich in verschiedenen Arten. Es hängt ein bisschen vom Kunden, vom Markt und von den Rahmenbedingungen ab. Das Standardmodell ist halt eine Softwarelizenz auf einer Jahresbasis, die sich dann verlängert, also so eine Art Subscription-Modell, aber jetzt nicht irgendwie so ein ganz klassisches SaaS-Modell, insbesondere dessen, weil auch die Orte, wo das läuft, gar nicht unbedingt immer konstant mit dem Internet verbunden sind. Das heißt, man kauft schon eine Lizenz, die ein Jahr lang läuft und dann verlängert wird. Oft ist dort auch ein Service-Vertrag enthalten, was sozusagen bei einigen Kunden als zweite Komponente dazukommt. Also das sind sozusagen die beiden Revenue Sources.
Ja. Okay, super. Was sind eure Meilensteine, die ihr bisher erreicht habt als Unternehmen?
Ja, also zwei wichtige Meilensteine, die eigentlich ähnlich sind, ist sicherlich der Launch eines Produktes. Also das ist im Prinzip, das hört sich, oder was heißt das hört sich, aber das ist vielleicht auch wieder so ein Learning. Also wenn man das beginnt und man gründet das Unternehmen, stellt man sich das viel leichter vor, als es eigentlich ist. Man denkt, ich habe ja alles entwickelt und jetzt habe ich ja das Produkt, aber es ist halt schon so, dass von dem Zeitpunkt, wo man eine solide technische Basis hat, bis zu dem Zeitpunkt, wo man das Produkt nennt, schon auch einige Zeit vergangen ist. Also für uns war sicherlich der Punkt, wo wir vor einigen Jahren das erste Produkt gelauncht haben und jetzt vor 2 Jahren das zweite Produkt, das waren sicherlich die Meilensteine, die halt, wo wir merken, da ist auch, da schaltet man auch einen anderen Gang ein im Unternehmen. Da werden Dinge, einige Dinge werden schwieriger, andere Dinge werden einfacher. Also es ist
zum Beispiel
die einfachen Dinge wird, dass man sozusagen, also vorher, wenn man, wir haben ja auch angefangen und geschaut am Anfang, okay, wo sind die Use Cases? Das heißt, man arbeitet schon, man hat schon Vorstellungen vom Produkt, aber man arbeitet schon immer noch sehr stark dem Demand hinterher und guckt und arbeitet viel in POCs und in Projektarbeiten und man läuft immer Gefahr, sich auch irgendwo zu verzetteln in vielen Angelegenheiten. Und das ist der Teil, sobald man sozusagen diese Entscheidung gefällt hat und das Produkt ist da oder man hat zumindest die wichtigsten Funktionen des Minimum Viable Products irgendwie verfügbar, man hat das Material, was darum drumherum gehört in Bezug auf Marketing, Sales und so weiter vorliegen und man hat eine Kundengruppe und Zielgruppe festgelegt und man hat sich hingesetzt und all diese Arbeit gemacht. Wenn man das einmal gemacht hat, ist man einfach ein bisschen geordneter und fokussierter. Und das ist was ich irgendwie als deutliche Erleichterung empfinde. Die Schwierigkeiten, die da mitkommen, sind natürlich auf der anderen Seite halt, dadurch, dass ich mich festlege, muss ich halt fokussierteres Arbeiten ist dann halt auch, ich muss mehr Aufwand in Akquise, ich muss irgendwie mehr filtern, ich muss auch öfters Nein sagen zu Möglichkeiten, die entstehen und all diese Dinge, die dann natürlich einem dann immer so ein bisschen hakeliger vorkommen, ja.
Ja, und der zweite Meilenstein, ich glaube, das ist, wir sind da, ich habe dich ja unterbrochen.
Ja, auch
Produktlaunch und der zweite war?
Nee, es waren schon im Prinzip tatsächlich in jedem Fall die Produktlaunches. Das waren zwei Meilensteine für uns. Eine andere wichtige Sache ist sicherlich, oder wahrscheinlich bei vielen Startups, die Finanzierungsrunde, also sozusagen die erste Fremdfinanzierung. Das ist sicherlich auch nochmal so ein ganz neues Kapitel, was man dann aufmacht, mit, ja, allem, was dazugehört. Also, das Ganze irgendwo zu pitchen, bis hin zu all den Follow-up-Diskussionen, die man dann intern auch mit dem Investor hat, in der halt auf Herz und Nieren prüft, passt es, ja, ist das irgendwo richtig investiert und dann eben bis hin zu Due Diligence und Vertragsverhandlungen. Und wenn dieser Prozess einmal durch ist, der auch sehr, wirklich sehr anstrengend sein kann, das ist sicherlich auch, ich glaube, da ist man eine ganze Ecke schlauer, wenn man das einmal
durch. Das heißt, wo steht ihr jetzt da? In welcher Startup-Phase seid ihr jetzt? Wo würdest du dich verorten?
Also wir sind, ich würde es Pre-Series A nennen. Also wir sind, wir haben eine Finanzierung gemacht, die erste. Das ist jetzt 2020 gewesen. Wir sind momentan wieder im Kontakt mit Investoren und das, wie, je nachdem, wie man das definieren will, ob das Series A, aber es ist so der Series A-Charakter jetzt, der jetzt ansteht.
Okay, super. Ja, wenn wir mal so ein bisschen auch in die Zukunft blicken, nachdem wir jetzt mehr von deinem Unternehmen gehört haben, wenn wir in die Zukunft blicken, welche Themen, Ziele stehen da noch auf der Agenda?
Ja, also wir haben momentan wir haben eine Reihe von Kunden, wir haben auch im Prinzip Kunden weltweit, also tatsächlich dadurch, dass es Software ist, haben wir irgendwie dann natürlich nicht das Logistikproblem. Und wir haben es auch geschafft, irgendwie diese Kunden zu identifizieren. Also wir haben Kunden in den USA, in Europa natürlich, aber auch in Australien. Und
das finde ich so geil, weißt du, so aus Darmstadt.
Ja, vom Darmstadt so, mit Love. Ja, genau.
Das ist, genau, ist schon, in die Welt, ne? Das ist in schon die Welt, cool.
Genau, das ist schon ein tolles gesehen, Gefühl.
Ich muss noch kurz einwenden, ihr wart ja auch in Las Vegas, ne?
Genau, wir waren auf der CES jetzt. Genau, ja, wir waren auf der CES.
Total jetzt, geil, das ist
Ja. Das ist schon sicherlich irgendwie eine Messe, die jenseits von Gut und Böse ist, absolut. Ja. Also, nee, aber genau, also wir kommen schon viel rum jetzt mittlerweile wieder nach Corona. Das war natürlich alles so ein bisschen eingedämpft. Aber ja, letztendlich haben wir diese Kunden, um auf deine Frage zurückzukommen, nur es ist jetzt der nächste Schritt, das auch wirklich auszubauen. Also wir haben viele Kunden, wir haben uns zum Beispiel Kunden, die haben uns gefunden. Aber das halt umzukehren. Und gerade im Bereich international. Also es ist sicherlich einfach, Software am Ende der Welt zu deployen, aber es ist nicht einfach, den Kunden am Ende der Welt zu finden. Und auch nicht in den USA, wenn man dort nicht permanent irgendwie einen Footprint hat. Und das sind halt so Dinge, die für uns als Unternehmen jetzt anstehen. Dafür eben auch die Finanzierungsrunde, dass wir das sozusagen halt auf etwas solidere und planbare Füße stellen können, was sozusagen den Sales Footprint und den Outreach angeht. Mhm. Ja.
Und wenn jetzt jemand zuhört und sagt, Mensch, coole Sache, was ich da gehört habe, sucht ihr noch Leute?
Ja, also wir haben jetzt gerade ganz konkret haben wir ich glaube, wir haben auf der Webseite eine technische Stelle, haben wir ausgeschrieben. Also da sind wir immer auf der Suche nach Leuten. Wir hatten jetzt eine Zeit lang auch tatsächlich mit Recruitern gearbeitet und haben darüber auch einige Leute reingeholt. Also grundsätzlich sind wir offen, aber was wir jetzt, das Technische ist das eine, aber um jetzt auf das Thema von eben zurückzukommen, was für uns momentan interessant ist, sind eben Leute in dem Bereich, den ich angesprochen habe. Also es ist sicherlich so Sales, Vertrieb, das ist vielleicht nicht unbedingt der ganz klassische Vertriebler, sondern es sind schon dadurch, dass wir ja letztendlich in irgendwie einem sehr hochspezialisierten technologischen Bereich unterwegs sind, funktionieren die Sales eher, dass man wirklich Gesicht zeigt auf den richtigen Events, dass man sozusagen Teil von Communities wird oder bereits ist und natürlich auch einen gewissen Background in dem Bereich mitbringt. Und Leute, die da natürlich unterwegs sind, das ist für uns, wäre für uns sehr, sehr interessant, mit denen zu sprechen. Also das würde jetzt anstehen. Genau.
Cool, ja. Die Zeit rennt davon und ja, wir nähern uns schon dem Ende.
Schneller als gedacht noch, jetzt.
Ja, könnte ich weiter erzählen. Aber also noch zusammenfassend ist natürlich wichtig für mich, auch mal so rückblickend. Wir hatten schon ein bisschen diese retrospektive Frage schon mit drin. Aber jetzt hättest du die Möglichkeit, an die Zuhörerinnen und Zuhörer draußen das Wort zu richten und deine Tipps, deine Master-Tipps zu teilen, wo du sagst, also ja, beachtet bitte das und das und das, wenn ihr gründen wollt. Das sind die Learnings, die du mitgeben kannst an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Bitteschön.
Oh, große Aufgabe. Ja, also ich denke halt, wenn ich jetzt speziell Leute anspreche, die gründen möchten. Ich glaube, es hilft ein Stück weit naiv am Anfang zu sein und auch zu bleiben. Also wir hatten darüber gesprochen, über Learnings und so weiter, aber ich glaube, es sind am Anfang in der Gründungsphase und auch in den ersten Jahren, es sind unglaublich viele neue Dinge, die auf einen einprasseln. Von denen man in der Regel nicht alle irgendwie auf dem Schirm hat. Und ich glaube, wenn man im Vorfeld sich versucht, über all diese Dinge zu viel Gedanken und Sorgen zu machen, dann ist es, glaube ich, irgendwie ein sehr harter Brocken. Also ich glaube, was ich sagen will, ist, man muss, glaube ich, irgendwie bereit sein, in das so ein bisschen in das kalte Wasser mal reinzuspringen und mit so einer Einstellung reinzugehen. Ich gucke jetzt mal und wenn was kommt, dann mache ich das. Und das, wenn das nächste kommt, dann mache ich das auch und ich werde das irgendwie hinkriegen. Das soll jetzt keine Planungslosigkeit oder sowas dazu aufrufen, aber ich glaube, ein Stück weit wenn ich jetzt dran denke, was alles in den letzten 5 Jahren passiert ist, wenn ich mir das alles vorher überlegt hätte, dann hätte ich vielleicht gedacht, nee, ich mach's lieber doch nicht. Das heißt nicht, dass alles schlimm war, aber es ist einfach so ein Prozess, durch den man geht und ich glaube, es ist auch gut, dass man durch den stückweise durchgeht.
Ja. Ja. Ja, super. Vielen, vielen Dank für den Master-Key-Tipp, den du hier an Zuhörerinnen und Zuhörer gerichtet hast. Finde ich mega cool. Vielen Dank für deine Zeit. Das war wirklich sehr, sehr aufschlussreich. Auch toll zu sehen, wie man gerade als Wissenschaftler da diesen Sprung schafft in das kalte Wasser. Und es ist ja auch super erfolgreich gewesen. Und wenn man dich kontaktieren möchte, am besten wie?
LinkedIn ist immer gut, auf der Webseite findet man mich, meine E-Mail-Adresse ist jetzt auch nicht wirklich schwierig, Vorname, Nachname @lehrer.io und genau, also, oder ihr kommt natürlich einfach hier bei uns in Darmstadt vorbei, genau. Das ist natürlich
Nabel der Welt.
Die beste Alternative, genau.
Super, genau. Dann ja, Felix.
Vielen Dank für die Einladung, Bartosch. Also, das
schön, dass du hier warst.
Auch, dass wir uns seit so vielen Jahren dann mal wieder sprechen, ne?
Ja, genau. Fand ich auch mega cool. Mich hat es sehr, sehr gefreut. Also dir und dem Unternehmen viel, viel Erfolg. Weiter tolle Kunden und ganz, ganz viel Erfolg. Bis bald. Ciao.
Danke, Bartosch. Ciao. Mach's gut.